Willkommen, liebe ZuhörerInnen, beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Ich bin im Gespräch mit besonderen Menschen über das Thema Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute spreche ich mit Dorothea Miem. Sie hat als Kranken- und Palliativschwester jahrzehntelang täglich mit Sterbenden gearbeitet. Zudem ist sie Buchautorin, hat im tibetischen Buddhismus ein Zuhause gefunden und arbeitet heute in eigener Praxis in Frankfurt als Heilpraktikerin, hält Workshops und Vorträge und arbeitet als Spiritual Care Mitarbeiterin in einem Palliativteam. Mein Name ist Bettina Schöch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Liebe Frau Miem, Sie haben schon mehrere hundert Menschen in den Tod begleitet und ich freue mich ganz besonders, mich heute über Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen rund um den Sterbeprozess zu unterhalten. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Vielen Dank.
Gerne würde ich zu Beginn unseres Gesprächs einen Blick werfen in Ihre Biografie. Ihr Interesse für den Sterbeprozess und den Tod begleitet Sie schon seit Ihrer Kindheit. Woher in Ihrem Leben kommt dieses Interesse für den Tod? Wo nahm das seinen Anfang?
Ich glaube, das ist mir allerdings nicht bewusst, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Das liegt daran, wenn eine Kindsseele sich in einen todgeweihten Körper inkarniert, wird allein durch die Angst der Mutter, die Schwingungen der Angst, das wird automatisch auf das Kind übertragen. Und sie hätte mich eigentlich nicht gebären dürfen, weil es war immer auf der Kippe, entweder stirbt sie oder ich. Aber ihr starker Wille hat sie dazu bewogen, mich dann doch auf diese Welt zu bringen. Und so ist das Ganze, so hat das begonnen.
Also das war eigentlich schon ganz zu Beginn
ganz
mit
zu Beginn.
Dabei.
Ja.
Und Ihre Mutter hat dann noch 7 Jahre lang gelebt.
Sie hat noch 7 Jahre lang gelebt, aber das war eher ein Wunder. Und da meine Mutter Morphin bekommen hatte bezüglich ihrer Schmerzhaftigkeit, und das wusste man damals noch nicht auf dem Land, da ist ein Kind geboren worden und das hat gegessen, war alles ganz normal, aber hat alles wieder ausgebrochen und hat ganz merkwürdige, heute weiß man das, Entzugserscheinungen dargelegt. Das heißt, im Prinzip bin ich geboren worden. Ich habe mehrere Tage, es sind über 10 Tage, bis meine Eltern mit dem Traktor zum Kinderarzt gefahren sind, nichts zu mir nehmen können. Ich habe es immer wieder erbrochen. Und da hat man dann eben festgestellt, dass ich auf dem Entzug war.
Was für ein Start in ein Leben, oder?
So hat es angefangen, ja.
Und wann ist so Ihre erste Erinnerung, dass Sie sich für den Tod interessieren oder für das Sterben?
Ach, das war schon als Kleinkind. Ich wollte immer, vor allen Dingen als Mutter dann verstorben ist vor meinen Augen und der Priester sagte ja, die Seele ist im Himmel. Und da habe ich gedacht, wie, was, Seele, was ist das denn? Und da hat das kleine Kind alle Tiere, meistens Ratten, weil unser Hund am Hof immer Ratten gefunden hat oder dann auch getötet, habe ich dann ihr abgenommen, habe gewartet, bis die Ratte tot waren. Dann habe ich die eröffnet, habe sie seziert, habe die Suche nach der Seele gemacht.
Sie suchten im Körper die Seele.
Ja, klar. Und dann war klar, ich will Kranken-OP-Schwester werden. Ja, weil dann gucke ich ja in den lebenden Körper, weil ich gesehen habe, bei einem toten Tier kann man keine Seele finden. Also logischerweise war mein Berufsziel war ganz klar OP-Schwester.
Und dieses Ziel hat Sie dann auch durch ganz viele Schwierigkeiten getragen.
Es hat sich erfüllt. Dieses Ziel hat sich erfüllt. Ich bin sogar bis zur Eröffnung eines Brustkorbes gekommen, im OP, in der herzchirurgischen OP-Abteilung. Ich konnte mit meinen Händen Herzen halten, während der Operateur gearbeitet hat am Herzen.
Haben Sie die Seele berührt?
Ich habe sie nicht berührt, ich habe sie auch nicht gefunden. Also scheinbar nicht. Ist sie unsichtbar für diese optischen Augen.
Für diese optischen Augen. Sie haben dann 40 Jahre als Krankenschwester gearbeitet und 20 Jahre davon mit
Palliativpatienten. Und dieses Interesse für den Tod und das Sterben, das ist immer noch ungebremst?
Das hat mich mein ganzes Leben lang gerufen. Also wenn eine Berufung, dann ist es das. Also ich wollte verstehen, was ist Sterben? Ich wollte verstehen, wie kann ich einem sterbenden Menschen in seiner aktiven Sterbephase aus der Sicht des tibetischen Totenbuchs, wie kann ich ihm beistehen? Was kann ich tun, um ihn adäquat zu begleiten? Was kann ich tun als Krankenschwester mit meinen Händen, als pflegende Krankenschwester? Was kann ich tun, ohne dem Sterbenden in seinem Sterbeprozess zu stören oder zu distanzieren?
Lassen Sie uns gleich mal über Ihre Hände sprechen. Ein Schlüssel Ihrer Arbeit war ja, als Sie die basale Stimulation kennengelernt haben. Das ist ein Pflegekonzept, das bei stark wahrnehmungseingeschränkten Menschen eine Anwendung findet. Können Sie in Grundzügen erklären, was das ist und warum das auch Ihre Arbeitsweise so verändert hat?
Also die basale Stimulation in der Sterbebegleitung ist für mich das Instrumentarium, mit Menschen nonverbal in eine Kommunikation zu kommen, um den Sterbenden in seinen Bedürfnissen abzuholen. Da wenden wir für einen Menschen, der sich über längere Zeit nicht mehr bewegen und berühren und auch sprechen kann, gezielte für diesen Menschen, für ihn verstehbare Berührungen an. Das sind einfache Handgriffe, aber die haben es in sich. Und die sind zutiefst psychologisch. Also Berührung hat einen tiefen psychologischen Hintergrund. Und genau das wurde in der basalen Stimulation bei den Forschern eben auch berücksichtigt. Wie wirkt körperliche Berührung auf einen Menschen? Wie wirkt körperliche Berührung in der Präsenzhaltung? Und wie wirkt körperliche Berührung, wenn ich eben nicht präsent bin? Was ist denn Präsenz? Präsenz ist, im Hier und Jetzt da zu sein, sich von Gedanken, die ja meistens immer nur auf Vergangenheit und Gegenwart gerichtet sind, nicht abzulenken, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu sein und genau diesen Moment, jetzt, das ewige Jetzt, in diesem Jetzt zu sein, um genau dann Reaktionen dieses sterbenden Menschen, der sich nicht mehr bewegen, berühren und sprechen kann, Reaktionen aufgrund durch seinen Körper wahrzunehmen, zu erkennen, intuitiv zu erfühlen und so mit ihm ganz tief in die nonverbale Kommunikation gehen. Das heißt, kommunizieren tue ich als Anwender, antworten tut der sterbende Mensch über seinen Körper. Ich mache es jetzt mal ganz grob. Frau Müller, das war nämlich auch schon gewesen, eine sterbende Frau, die keine Reaktion mehr zeigte. Ich machte die Anwendung, somatische Stimulation, ich machte sie und auf einmal beginnt die mit den Zähnen zu knirschen. Hat sie weder vorher noch nachher gemacht. Zähne knirschen als Reaktion. Das wurde über mehrere Tage hinweg von mir geprüft. Und tatsächlich, es ist eine willentliche Reaktion. Und dann konnte ich die Fragen stellen, Frau Müller, wenn Sie mich verstehen, knirschen Sie mit den Zähnen. Und dann knirschte die. Und zack ist der Eingang. Und da gibt's so viele körperliche Symptome, die ich natürlich auch erfassen muss, ich als Anwender. Und wenn ich geistig nicht in der Präsenz bin, kann ich das auch nicht sehen.
Also erste Voraussetzung, wenn ich einen Sterbenden begleite, ist, dass ich gut bei mir selbst bin.
Das ist die Voraussetzung, ja.
Also das heißt, es hat keinen Sinn, über meine eigenen Grenzen zu gehen und ständig da sein zu wollen und mich selbst zu verlieren. Also da ist weniger fast mehr, kann man sagen.
Ich würde es eher so sagen, in dem Moment, wenn Angehörige oder Pflegekräfte über ihre Grenzen hinweggehen, spürt das, liest das der Sterbende. Und was liest er? Ich bin eine Überforderung. Was kommt daraus? Was resultiert daraus? Der Rückzug. Und aus dem Rückzug die soziale Isolation. Aus der sozialen Isolation der Distanz zur Umwelt, zu meinen Liebsten. Und das ist der größte Schmerz eines Menschen. Der größte Schmerz ist die soziale Isolation.
Also wenn ein schwerkranker Mensch oder ein sterbender Mensch ruhig daliegt und entspannt ausschaut, heißt das noch lange nicht, dass er ruhig und entspannt ist.
So ist es.
Und eben über Ihre Art, mit den Händen zu kommunizieren, finden Sie eine Möglichkeit herauszufinden, was braucht er oder sie?
Genau, ganz genau. Und so ist das. Das ist im Prinzip über meine Hände, über meine Präsenz, über meine Achtsamkeit in diesem Moment. Da gibt's aber auch kein Ich, keine Dorothea. Das gibt's da nicht. Da ist in diesem Moment nur dieser Moment da. Und in diesem Moment dann eben die Öffnung und durch die Öffnung kommen die Kommunikationen. Und das habe ich schon zu Tausenden erfahren als Rückmeldung von Angehörigen, weil ich tue die ja nicht wegschicken. Im Gegenteil, ist ja wunderbar, wenn die da sind, weil sie das dann beobachten können.
Angenommen, ich höre jetzt diesen Podcast und habe einen Angehörigen zu Hause, der stirbt oder in einem Hospiz oder in einem Spital. Was würden Sie so für einfache Tipps mitgeben? Wie soll ich ihn sicher berühren?
Der erste Tipp ist erstmal, werde dir selbst deiner Störgefühle bewusst. Und wenn ich mit einer Erwartung reingehe, habe ich ein Störgefühl. Wenn ich mit Angst in die Begegnung gehe, ist das ein Störgefühl. Wenn ich Zeitdruck habe, ist das ein Störgefühl. Wenn ich in tiefer Trauer bin, ist das ein Störgefühl. Es fängt schon vor der Türe an. Sich selbst erstmal von allen Störgefühlen zu befreien. Das heißt, die Voraussetzung, ich muss es ja erstmal kennenlernen. Habe ich denn überhaupt ein Störgefühl? Oder gehe ich mal wieder über meine Grenzen drüber weg? Und ich schaffe das schon, alles gut. Ich habe Power. Mhm. Ja, aber der Sterbende spürt's. Der Sterbende spürt's und er reagiert. Oder eben nicht. Und wenn ein Mensch sich in Abhängigkeit, in vollkommener Hilflosigkeit, wahrscheinlich auch im Würdeverlust erlebt, Würdeverlust durch eine hektische Pflege. In einer halben Stunde kann ich keine Ganzkörperpflege durchführen mit Aus- und Ankleiden. Geht nicht. Das geht dann nur mit Schnelligkeit. In der Schnelligkeit ist die Hektik, ist der Stress und ist der Schmerz. Denn ich werde nicht gesehen in meiner Individualität. Da rutscht man dann eben über den Körper drüber weg, weil ich habe keine Zeit. Der nächste Patient wartet. Das will keine Pflegekraft. So will keine Pflegekraft arbeiten. Aber wir werden dazu gezwungen durch den Zeitmangel. Das teuerste Medikament ist die Zeit.
Wie ist es Ihnen immer wieder gelungen, dann doch diese basale Stimulation einzubringen in die Arbeit?
Ich nehme die Zeit. Ich nehme mir die Zeit. Und dadurch, dass ich halt mittlerweile wirklich routiniert bin, das ist schon routiniert, ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken, welche Griffe mache ich jetzt hintereinander. Das muss ich ja erstmal erüben oder erlernen für mich. Das läuft ja aus mir heraus, wenn ich Kurse gebe in basaler Stimulation. Und wenn ich dann das den Teilnehmern zeige, wie die Berührungsgriffe sind, dann denken die, ach, das ist doch easy, das sieht doch alles doch ganz einfach. Ist es auch. Aber wenn man es dann selbst macht, merkt man, wie man erstmal in dem Kopf ist, was kommt denn dann jetzt, wie ist das, wie mache ich das, wie spreche ich? Es ist ja auch wichtig, mit so einem Menschen so zu sprechen, dass er sich nicht blöd vorkommt. Blöd komme ich mir vor, wenn ich zum Beispiel beim Zahnarzt bin, der Mund ist geöffnet, der ist mit dem Bohrer drin und der fragt mich eine Frage. Wie dämlich ist das denn? Wie dämlich ist es, einen Menschen, der, von dem ich weiß, dass der nicht reden kann, ihn zu fragen, wie geht's dir? Aber das kommt nicht aus der Dämlichkeit heraus, sondern es kommt aus der Unsicherheit heraus, weil man es nicht anders kennt. Man macht es halt so. Oder sowas. Ach, du siehst heute aber gut aus, Herr Müller. So schön rosig und so entspannt. Bestimmt geht's Ihnen gut. Ja, was ist denn das? Das ist doch keine Kommunikation. Das ist doch kein für den Patienten. Vielleicht hat er Schmerzen. Oder vielleicht ist er gerade in Scham, weil er unter sich gemacht hat. Und hat deshalb ein rosiges Aussehen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, da fängt basale Stimulation an, in unserem Geist.
Braucht eine hohe Achtsamkeit.
Und das ist wunderbar, das zu üben, weil das bringt uns ja auch in unserem Alltag immer tiefer in die Achtsamkeit rein.
Dieses Verortetsein im Körper ist ganz wichtig für den sterbenden Mensch und Menschen, dass er sich im Körper verorten kann weiterhin.
Also so wie ich es von den Professoren gelernt habe und so wie ich die Reaktionen der Sterbenden erlebt habe, ist es für sie unerträglich, das Gefühl des eigenen Körperbildes zu verlieren durch die Bewegungslosigkeit. Das ist wie eine innere Not, die sich sogar in Panik und in Angst überschlagen kann. Dem Menschen und somit der Seele, des Bewusstseins des Sterbenden, wieder durch die Berührung die Erinnerung zu geben, dass dieser Körper noch atmet, dass das Herz noch schlägt, dass da ein Bewusstsein innewohnt. Und dieses Bewusstsein lebt in einem Körper, das heißt dreidimensional. Und das Bewusstsein spürt diese Umgrenzung, sage ich jetzt mal. Das gibt dem Sterbenden Sicherheit. Wenn er Sicherheit hat, hat er weniger Angst. Hat er weniger Angst und fühlt sich in Sicherheit, können wir im spirituellen Sektor erst jetzt anfangen, ihn wirklich spirituell zu begleiten, weil jetzt hat er die Kapazität, die geistige, konzentrierte Kapazität, sich mit seinem spirituellen, wo er nun mal auch verortet ist, zu erinnern, zu verbinden und zu verweilen.
Sie beschreiben auch, dass das wirklich ein Bedürfnis ist, das oft entsteht, auch erst während dem Sterbeprozess, dass auch Menschen, die das Leben lang nicht einen spirituellen Bezug hatten, sich das in dieser letzten Lebensphase zeigt?
Also es passiert immer wieder, aber auch das Gegenteil. Beides passiert. Und wenn ich zu Patienten fahre und ich erfahre, dass sie Atheisten sind, frage ich immer erstmal, ob er denn in der Schule Religionsunterricht hatte. Warum frage ich das? Weil das ist etwas, was sich schon mal in der Kindheit eingeprägt hat. Das ist wie so eine Gewohnheitsrille. Und dennoch bin ich offen. Also ich habe das jetzt bei einer alten Dame gehabt, da bin ich gerufen worden und habe eben auch die basalen Anwendungen gemacht. Und während ich das gemacht habe, der Sohn hat mir zugeschaut. Auf einmal habe ich so das Gefühl gehabt, für sie zu beten. Dann habe ich sie gefragt, darf ich für sie beten? Sie ist während der Basalen wieder hochgekommen, also war auf einmal wach. Und ich habe ihr die Hände zum Falten angeboten, hat sie gemacht. Der Sohn sagt zu mir, meine Mama hat nie gebetet. Die hat da nichts mit am Hut. Und auf einmal fing ich das Vaterunser an und da bispelte sie mit. Und ich bin manchmal hängen geblieben und dann hat sie mich weitergeleitet. Das kann alles passieren. Kann aber auch das Gegenteil passieren. Ich habe so viele sterbende Menschen erlebt, als ich noch im stationären Bereich tätig war, im Hospiz. Die sind extra gekommen, weil ich als Buddhistin dort arbeitete. Aber es gab auch solche Momente, dass genau die, die sich eigentlich mit dem Sterben schon vorbereitet haben, als Buddhisten, mich dann eben nicht mehr sehen wollten. Ich durfte dann nicht mehr ins Zimmer rein, weil ich sie ans Sterben erinnert habe. Also es passiert alles.
Lassen Sie uns über das Bewusstsein sprechen. Es gibt ja diesen Ausdruck bewusstlos. Und Sie beschreiben aber, dass das Bewusstsein auch bei Bewusstlosen erreichbar ist. Stimmt das?
Ja. Ja. Das ist eine zutiefste innere Haltung in mir. Solange der Atem fließt, das Herz schlägt und alles Körperliche in seinem normalen Ablauf ist und das Bewusstsein den Körper nicht verlassen hat, also im Körper ist, ist da die Fähigkeit von Wahrnehmung. Und wahrnehmen kann das Bewusstsein. Bei den Bewusstlosen ist es nicht das kognitive Bewusstsein. Es ist ein tieferes Bewusstsein, was wahrnimmt, aber es nimmt wahr. Und das ist eben auch eine Voraussetzung, wenn ich einen solchen Menschen begleite, der sich eben nicht mehr bewegen, berühren und sprechen kann, dass ich von meiner innersten, zutiefsten Überzeugung ausgehe, er spürt mich, er fühlt mich, er liest mich und er nimmt mich wahr. Nur auf seinen verschiedenen Ebenen, auf den Bahnhof, wo der sich gerade befindet, wo ich gar nicht drauf bin, aber er nimmt mich wahr.
In einem Ihrer Bücher beschreiben Sie auch, wie Sie einen, ich glaube, es war ein hirntoter Mann gebadet haben. Also auch bei hirntoten Menschen ist das Bewusstsein anwesend.
Oh ja. Hm. Oh ja, auch bei hirntoten Menschen ist die Fähigkeit wahrzunehmen gegeben.
Da widersprechen Sie ja eigentlich so diesen ganzen schulmedizinischen Lehrmeinungen.
Ja. Ja.
Sind Sie da nie angeeckt?
Oft genug.
Mhm. Ja. Und haben Sie aber auch umgekehrt ArbeitskollegInnen mitnehmen können mit Ihrer Begeisterung? Und
das wollte ich nie. Das wollte ich nie. Also in meiner Tätigkeit, als ich noch, wie gesagt, im Hospiz oder Palliativstation arbeitete, da war ich eher so die Außenseiterin. Aber ich bin mir dennoch treu geblieben. Also das ist mir dann einfach auch egal. Da war ich für mich stark genug im Innern, auch wenn die anderen gedacht haben, ich bin ja eh völlig bekloppt. Aber das ist mir nicht wichtig gewesen, was die anderen gedacht haben, weil das, was ich erlebe, und auch wenn mir jeder Professor sagt, Hirntod geht gar nicht, da gibt's keine Warnung, kann er mir tausendmal sagen, aber das, was ich erfahren habe, spricht eine andere Sprache, eine ganz andere Sprache.
Sie hatten ja auch ein Sterbehospiz geplant.
Ah ja.
Und es wird ja immer eben bemängelt, dass es zu wenig Zeit gibt, dass es nicht finanzierbar ist und so weiter. Und Ihr Projekt war schon sehr weit ausgereift. Es gab Architekturpläne dafür. Und schlussendlich ist es dann gescheitert an, Sie haben ein Grundstück, Sie haben kein Grundstück gefunden. Oder wie war das?
Ich hatte tatsächlich ein Grundstück. Und das wurde mir von der Gemeinde als Erbbaupacht oder wie das heißt, angeboten. Also was weiß ich, auf 99 Jahre 2 Euro oder sowas oder 1 Euro. Das wird so, es wird so gemacht. Und die Bagger standen schon auf dem Boden. Und die Post hat mich schon angerufen, hat gefragt, wie viele Telefonleitungen ich denn bräuchte. So weit war das fortgeschritten. Und dann kam der unsägliche Anruf vom Bürgermeister. Ein Tag vor meinem Geburtstag, der mir dann gesagt hat, Frau Miem, das Projekt bricht zusammen. What? Wie? Was? Warum? Das kann doch nicht sein. Die ganzen Parteien haben doch dahinter gestanden. Fanden das toll. Ja, das sind die beiden Dekane, die großen Dekane bei einer, das hat mir der Bürgermeister gesagt, bei einer Fraktionssitzung von irgendeiner Partei gekommen. Und dann wurde dann gesprochen. Und dann ist diese Partei zurückgetreten mit meinem Projekt. Dann sind die anderen genauso umgefallen. Was da gesagt wurde, wurde mir nie gesagt. Aber ich vermute, es hat etwas damit zu tun. Ich meine, das Hospiz, was ich aufbauen wollte, wäre ein 5-Sterne-Hospiz gewesen. Ich habe unsagbare Konditionen, positive Konditionen für Pflegekräfte gehabt, aber auch für die Sterbenden. Naturheilkunde konnte ich mit reinnehmen. Es war alles im Finanzplan, alles möglich gewesen. Warum? Weil ich hatte ganz großartigen Sponsor gehabt. Nicht Sponsor, sondern Mäzen gehabt. Und der hat mir schon von vornherein 120.000 Euro jedes Jahr zugesagt. Das heißt, ich konnte wirklich aus den Vollen für die Mitarbeiter und für die Sterbenden ein Hospiz dahinlegen, eine Begleitung anbieten, die alles gesprengt hätte, inklusive Naturheilkunde. Das muss man sich reintun. Das muss man sich reinziehen. Mhm. Massagen, Wellnessbereich, das alles, war alles mit drin in dem Haus.
Ja. Wäre machbar, wäre finanzierbar.
Es war finanziert. Es war total finanziert. Mhm. Es war alles da. Ja, ja. Aber es gibt ja eben auch die Angst, dann gehen alle Patienten in das Fünf-Sterne-Hospiz anstelle in das Drei-Sterne-Hospiz. Und dann gibt es da Ärger. Und das ist dann eben das Geistesgift des Neides. Mhm. Dann ist das so. Das durfte ich erfahren und das war auch sehr schmerzlich, aber Sie wissen ja, wie das ist. Aus jedem Schmerz erfolgt oder alles das, was passiert, hat einen Grund. Und wäre das nicht passiert, wären zum Beispiel die Bücher nie in die Welt gekommen. Dann hätte ich nur wirken können auf unserem kleinen Territorium mit 12 Patienten. Und so über die Bücher bin ich wirklich in den deutschsprachigen Ländern bekannt geworden und werde eingeladen, wo ich anderen Menschen genau das Gleiche beibringen kann. Das ist wieder gut.
Das ist wieder gut.
Oder?
Sehr. Auf jeden Fall. Sie betonen ja auch immer wieder, wie wichtig diese letzte Lebensphase ist. Dass das nicht einfach eine Phase ist, wo man nur noch rumliegt und auf den Tod wartet, sondern dass da wirklich noch viel stattfinden kann. Können Sie dazu etwas sagen?
Die wichtigste Lebensphase im Sterbeprozess ist die Phase kurz vor den letzten Atemzügen. Und das ist eine ganz wichtige Phase. Und da braucht es höchste Sensibilität. Und da braucht es eine Atmosphäre, die gewoben werden darf von Spiritualität, von Liebe, von Loslassen, von Mitgefühl, von absolutem Respekt und Achtsamkeit, von mitschwingender Freude über den Sterbenden, für den nächsten Schritt ganz sanft zu begleiten, wie eine sanfte Geburt. Damit meine ich aber nicht sedieren, also ruhig stellen, sondern damit meine ich begleiten, den Geist begleiten für die nächste Geburt.
Also es ist gut, wenn das Bewusstsein da ist und nicht durch zu starke Medikamente lahmgelegt.
Es ist empfehlenswert aus dem tibetischen Totenbuch, dass wir symptomkontrolliert, das heißt keine Symptome haben. Also so viel Medikamente, dass ich keine Schmerzen habe, aber so dosiert die Medikamente, dass mein Bewusstsein noch klar bleibt. Das ist wichtig. Wichtig ist, dass Bewusstsein seine Klarheit erhält. Denn es ist ein Übergang. Und diesen Übergang bewusst und klar mitzuerleben, hilft nach den Texten des Totenbuchs dem Bewusstsein, wenn es ausgetreten ist, enorm. Nämlich weiterzugehen, wo auch immer das Weitergehen ist, ins Licht, zu Gott oder in die nächste Wiedergeburt. Das ist jetzt egal, aber das ist von enormer Wichtigkeit. So wird es im Totenbuch beschrieben. Aber auch in meiner Tätigkeit als Spiritual Care frage ich schon die Patienten, wie sie sich ihr Sterben vorstellen. Und zwar bewusstseinsklar und natürlich, ohne Schmerzen natürlich, oder ob sie lieber mit vergleichbar einer Flasche Whisky in den Tod hinübergleiten wollen. Und wenn die Patienten sagen, wenn es dann soweit ist, ich will nichts wissen, gebt mir die Dröhnung, das sind ja so oft die Worte, dann sollen sie das auch bekommen. Aber umgekehrt sollten sie es auch bekommen, wenn sie den Wunsch haben, natürlich zu sterben. Das bekommen sie aber nicht. Sie bekommen es nicht. Und ich bin ja im Spiritual Care und Palliativ Team unterwegs. Das heißt, ich besuche die sterbenden Menschen zu Hause. Und das, was ich zu Hause vorfinde, ist kein Team. Da ist vielleicht eine Person oder zwei Menschen, aber die sind fertig durch die ganze Vorzeit des Sterbens. Das ist ja auch schon ein Sterbeprozess, das ganze psychologische, der ganze psychologische Zusammenbruch. Durch die ganzen Termine, Ärzte, Chemo, Bestrahlung, und dann das und dann die Nebenwirkungen und das Medikament und das und das und das und das. Die sind ja schon so erschöpft, die Angehörigen, dass die aktive Sterbephase aus der Sicht des Totenbuchs, wenn sie dann beginnt, die Angehörigen einfach nur noch sagen, ich kann nicht mehr. Gib mir was zur Beruhigung. Das ist unglaublich wichtig, dass wenn ein Mensch dieses Bedürfnis hat, und wissen Sie, es werden immer mehr, die sagen, ich will natürlich sterben, ich will das mitbekommen. Aber es ist nicht machbar, nicht tragbar, es ist auch nicht mal im Hospiz tragbar. Und da sage ich auch gar nichts Schlimmes, ja, ist ja auch nicht der Auftrag im Hospiz, die Menschen so zu begleiten, weil das, dann bräuchte man mehr Menschen. Und das ist der Grund, warum ich das neue Projekt aufbaue. Gemeinschaft, Altern und Sterben in einer Art Großfamilie. Sterbende begleiten, so wie sie es wollen, ohne dass wir in einen Burnout fallen. Das ist die Idee gewesen.
Wenn das so schwierig ist, Sterbende zu begleiten, wie stellen Sie sich das dann vor in Ihrem neuen Projekt?
Wir alle, die wir da einziehen wollen, wir sind jetzt 6 Menschen. Es können noch 3 hinzukommen. Stellen uns es so vor, dass wir wie in einer Art Großfamilie sind. In unserem Projekt werden auch Tiere mit in die Begleitung einbezogen. Das heißt, wir werden auch Tiere vom Gnadenhof übernehmen. Wir stellen uns das so vor, dass wir als Gemeinschaft unsere sterbenden Menschen, wir haben auch nur 3 Zimmer für sterbende Menschen, dass wir sie individuell begleiten, ohne dass wir in ein Burnout fallen. Wie in einer Großfamilie. Jeder ist da zu einer bestimmten Zeit. Wir werden eingeteilt, 24 Stunden. Und nach dem Dienst von 6 Stunden oder 12 Stunden, je nachdem, wie lange ich meine Schicht machen möchte, bin ich für den Sterbenden da. Und nach der Zeit kommt dann der Nächste und ich habe wieder frei. So stellen wir uns das vor.
Ich glaube, ich habe ein Interview von Ihnen gehört, wo Sie auch beschrieben haben, wie Sie Ihren Bruder begleitet haben in den Tod, ja, und eben so ein Team aufgestellt, genau, hatten und wie groß so ein Team sein muss, ja, dass das tragbar ist.
So ist es, ja. Und es waren 5 Menschen. Und wir waren alle schon am Rande, aber 5 Menschen waren wir. Gut, er hatte das Bedürfnis gehabt, dass wir auch nachts anwesend sein sollten. Das hat ja nicht jeder Sterbende, aber er hatte es. Und das haben wir ihm auch geschenkt.
Und es war auch er, der sich dann entgegen den Erwartungen umentschieden hat, genau, oder? Er wollte bewusstseinsklar sein.
So ist es. Mein Bruder wollte eigentlich, als er gehört hatte, Tumor, in die Schweiz. Dignitas. Ja. Ich habe mich bei Dignitas umgeguckt, weil er mich als seine Betreuerin auserkoren hat und habe ihm dann die ganzen Unterlagen gegeben. Sag ich so, Herbert, jetzt musst du dich darum kümmern, jetzt musst du anrufen, Termine machen. In der Zwischenzeit ist allerdings das Palliativteam gekommen, in dem Ort, wo der wohnte. Und die haben ihm gesagt, nee, Herr Mehm, Sie brauchen nicht in die Schweiz. Wir haben da die palliative Sedierung oder terminale Sedierung. Wenn es dann soweit ist, da kriegen Sie eine Nadel in den Bauch und dann kriegen Sie so viel Medikamente, dann schlafen Sie in den Tod hinein. Da war mein Bruder mit zufrieden, hat er gesagt, ist in Ordnung, dann machen wir es so, dann muss ich nicht in die Schweiz, bleib zu Hause und so weiter. Und dann war es soweit und die Medikation hätte starten können, hat es sich dagegen entschieden. Mein Bruder hat sich dagegen entschieden. Und ich glaube, er hat es gemacht, weil er eine zutiefst würdevolle Sterbezeit hatte.
Haben Sie nochmals viel dazu gelernt von Ihrem Bruder?
Ganz viel. da hat er mir nochmal ganz viel, und er hat mir auch mein Sichtfeld von Spiritualität nochmal eröffnet, weil er, das weiß ich noch wie heute in der Nacht, konnte nur noch den rechten Arm bewegen und machte den so hoch und spreizte die Finger. Und ich habe das in der Nacht bemerkt und habe gesagt, ach, der will bestimmen die Zwischenräume. Da gebe ich immer meine andere Hand, so dass, und dann beteten wir, die Hand so gefaltet. Dann guckt er mich so an mit so einem schiefen Mund und macht es so, konnte ja nicht mehr sprechen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, der will, dass ich bete. Genau das wollte er. Ab dieser Zeit hat sich das, die ganze Atmosphäre in dem Sterbezimmer verändert. Das ging noch weitere 8 Wochen. Ich weiß nicht, 10, 15 Mal, wie oft er uns zum Beten eingeladen hat. Immer wenn die Hand hochging, beten. Das heißt, habe ich auch gemerkt, wie wichtig das ist, die ständige Wiederholung. Und ich habe jetzt auch verstanden mit ihm, wie wichtig das ist, dass man eben immer wiederholt, dass man immer wiederholt. Und bei den Buddhisten ist es ja genauso, bei den Tibetischen, jedenfalls da in der Linie, wo ich bin. Wenn da jemand stirbt, da sitzen die Mönche da und beten. Nonstop. Das heißt, die produzieren über das Gebet einen Teppich von Energie, dass der Sterbende darin getragen wird. Und als mein Opa im Sterben lag, 1967 bei unserem Bauernhof, da haben die Nonnen, die nachts da waren, die ganze Nacht einen Rosenkranz gebetet, die 5 Wunden. Genau die gleiche Handlung, aber genau der gleiche Effekt. Haben wir nicht mehr.
Ja.
Wer macht das schon?
Dieser tibetische Buddhismus, wie ich eingangs gesagt habe, wo Sie ein Zuhause, ein spirituelles Zuhause gefunden haben, inwiefern hat das dann nochmals Ihren Zugang zur Arbeit verändert, als Sie den mitnahmen in die Arbeit?
Warum ich eigentlich zu diesem Buddhismus gekommen bin, ich wollte das eigentlich nie so tief. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie die Sterbesymptome sind, um sie zu erkennen. Das ist nicht so, dass man dann bei dem Meister ist und der erzählt dir dann die Sterbesymptome, sondern das ist halt ein richtig langer tantrischer Text. Dieses Totenbuch ist ein Geheimwissen. Und das Geheimwissen wird von Meister auf den Schüler übertragen, oral. Man kann zwar überall die Bücher lesen, des tibetischen Totenbuchs, aber man wird sie nicht verstehen, weil das geht auf einer anderen Ebene. Und so hat mich mein Meister dieses Wissen gelehrt. Und da geht's eben auch um das Verstehen und um das Erkennen, in welcher Phase befindet sich der Sterbende jetzt. Aber es geht vor allen Dingen um die Selbstarbeit, also die Arbeit an sich selbst. Arbeit an sich selbst heißt die Arbeit an unserem eigenen Geist, dass wir unseren Geist wie einen Diamanten schleifen. Jeden Tag, jede Woche, von morgens bis abends, am besten in der Nacht auch noch.
Und dazu gehört, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir sterben.
Das ist eins. Das sind ganz, ganz viele. Dazu gehört die Verbindung mit der Erleuchtungsnatur. Meinetwegen Buddha Taparitsa, der da hinten hängt. Ja, oder, dass man sich immer wieder an die Vergänglichkeit erinnert. Egal, was einem widerfährt. Vergänglichkeit ist gegenwärtig. Dass wir eine dauerhafte Erinnerung haben an die Praxis des Mitgefühls. Das können wir zu lieben Menschen einfach machen oder lieben Tieren. Aber je fremder und je merkwürdiger der Mensch wird, desto mehr verändert sich dann das Mitgefühl und kann sich dann eben auch zu Aversion oder Aggression umschlagen. Aber genau das ist die Fähigkeit, die wir lernen, diesen Diamanten, den wir schleifen dürfen, dass wir das Mitgefühl kultivieren für alle fühlenden Wesen, auch für Tiere. Auch für Geistwesen. dass wir die Sterbesymptome von oben bis unten, die äußeren, die inneren, die geheimen, die supergeheimen, kennen. Dass wir wissen, wie wir adäquat auf den Sterbenden reagieren können. Dass wir somit unsere völlige Unsicherheit verlieren. Dass wir alle unsere Gedanken und Emotionen, die auftreten in einer Begleitung mit einem sterbenden Menschen, dass wir die lernen zu kontrollieren. Dafür muss man sie aber erstmal erkennen. Und dann muss man wissen, wie man sie neutralisieren kann.
Viel spirituelle Praxis.
Oh ja. Mhm. Oh ja.
Diese fünf Sterbephasen, wie sie beschrieben werden, so wie sie zugänglich sind jetzt für mich ohne Meister, das ist etwas, was sich immer wieder bestätigt hat, auch in der Praxis. Mhm. Also diese Loslösung von den fünf Elementen, das sehen Sie auch immer wieder. Das ist ein Ablauf, der so vonstatten geht.
Richtig, ja. Dieser Ablauf ist bei jedem Menschen. Nur die Zeitdauer ist verschieden. Bei dem einen ist man zack schon in der anderen Auflösung. Und bei dem anderen, der braucht da tagelang oder Stunden oder vielleicht sogar Wochen, die ja in der Auflösung ist, dieses Elementes, dieses entsprechenden. Das ist der einzige Unterschied.
Was ich noch ansprechen möchte, ist, dass Sie da auch ganz viel Orientierung geben, verbal, also sei es auf eben was spirituelle Themen angeht, aber das beginnt schon bei der Begrüßung, dass Sie Menschen, die bettlägerig sind, die nicht bei Bewusstsein sind, dass sie orientieren, warum sind sie da, seit wann sind sie da. Und auch während des Sterbeprozesses begleiten sie verbal, wo sich der Mensch gerade befindet.
Wenn er es möchte. Und das ist eben auch in der basalen Stimulation, in dem Konzept der basalen Stimulation, ganz basisch. Wirklich basisch und wichtig, dass wenn wir zu einem Menschen gehen, der sich nicht mehr bewegen, berühren oder reden kann, dass wir uns ihm erstmal vorstellen, dass wir ihm Orientierung verschaffen, welcher Tag, welcher Wochentag, Uhrzeit, Datum. Wo liegt er? Warum liegt er da? Dass er überhaupt liegt, das wird ja auch vergessen, weil man es nicht mehr fühlt, weil der Körper ja nicht mehr in Bewegung ist. Und welche Krankheit ihn überfallen hat und wie weit er ist mit seiner Krankheit.
Und auch da immer wieder die Wiederholung.
Ja, ja. Immer wieder die Holung. Genau.
Ich habe zum Schluss noch zwei offene Fragen für Sie. Wir haben ganz zu Beginn haben Sie gesprochen von Ihrer Suche nach der Seele und dass Sie nicht fündig wurden beim Sezieren von Tieren und auch nicht, als der menschliche Körper offen lag, wurden Sie fündig im tibetischen Buddhismus?
Im tibetischen Buddhismus wurde ich fündig. Das geht aber nicht als Erfahrung über die Sinne, sondern als eine Erfahrungsweise über das innere Bewusstsein. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Es ist einfach aus dem Inneren heraus zu erkennen, wobei es hier keinen gibt, der erkennt, sondern ein Erkennen aus dem Moment heraus, was nicht erklärbar ist in der dualen Situation.
Ist auch eine Sprache ohne Worte.
Ja.
Und dann habe ich ganz zum Schluss aus Ihrem Buch Die sieben Geheimnisse guten Sterbens ist ganz am Schluss der Dank. Das ist der Teil, der meistens niemand mehr liest. Und da möchte ich den ersten Satz vorlesen. Zuerst möchte ich mich bei all den gestorbenen Menschen bedanken, die ich pflegen und begleiten durfte, die sich vertrauensvoll meinen Händen anvertrauten, um ihren Weg in den Tod zu gehen. Womit haben die Sterbenden sie beschenkt?
Mit Liebe.
Frau Mim, ich bedanke mich von Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Ich nehme da ganz viel mit. Lieben Dank.
Sehr gerne.
Und damit sind wir am Ende angelangt des heutigen Gesprächs. Ich hoffe, näher hinzuhören, wenn ich mich mit Menschen über den Tod unterhalte, hat dich ebenso inspiriert und berührt wie mich. Wenn du gerne anbringen möchtest, was dich bewegt rund um das Thema Tod, dann melde dich bei mir auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal. Ich freue mich über Anregungen, Ideen und über eine wachsende Bereitschaft, dem Tod als kraftvollen Bestandteil des Lebens zu begegnen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir eine verbundene, lichtvolle Zeit.